Zunächst einmal wollte ich mich herzlich bedanken, zusammen mit meiner Frau, dass wir bei euch sein können. Es ist schon lange Zeit her, mir wurde gerade gesagt, ungefähr 9 Jahre, dass ich das letzte Mal hier war. Und es ist schön, euch wieder zu sehen. Und ich bin davon überzeugt, dass der Herr unter uns ist und dass er diese Stunde wirklich segnen will. Ich möchte also nicht irgendwie eine Botschaft loswerden, weil ich darum gebeten worden bin und weil heute Sonntag ist und die Zeit 10 Uhr, dass man dann redet als Pastor, sondern ich will wirklich etwas vermitteln, von dem ich überzeugt bin. Nein, was ich selbst erfahre und erlebe, was ich euch mitteilen will. Ja, vielen Dank. Mehr Licht ist gut, tut gut. Ich will als Grundlage für die Predigt euch ein Wort aus Jakobus 4, 1 bis 6 vorlesen. Dort lesen wir, wo, ich muss mich fast entschuldigen für die ersten Worte der Schrift, aber ich denke, für die Schrift muss man sich nicht entschuldigen, aber zugegeben, wenn man so als Gastredner kommt und auf einmal dann solche Worte hört, das ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Nun gut, wir werden gleich sehen, es wird nachher viel, viel besser werden, als der Anfang ist. Glaubt es mir. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kein Hinweis auf euch. Ich weiß nichts von euch, was euer gegenwärtiges Leben anlangt. Die Rede ist von den Leuten damals vor 2000 Jahren. Kommen Sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und ihr neidet und könnt es doch nicht erlangen. Trifft nicht für euch zu. Ihr streitet und kämpft, doch habt ihr nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es an euren Lüsten zu vergeuden. Kommt etwas schlimmer? Ihr Ehebrecher und ihr Ehebrecherin, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also der Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Und nun kommt es. Darüber will ich mehr reden. Über den ersten Teil auch ein wenig, aber vor allem den zweiten Teil. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Okay, gut. Umso reicher ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Ja, ihr Lieben, dieser Text, so ungastlich am Anfang scheint, ist ein Text, den ich über lange Zeit immer wieder gerne mit Freuden bedacht habe, über den ich nachgedacht habe und der mich dann auch wirklich gesegnet hat. Er hat also eine starke Seite, die ich am Schluss erwähnt habe, aber es gibt noch andere Aspekte, die fast noch schöner sind dabei, wenn man sie richtig gehend vom Wort her verstanden hat und sich aneignet. Und dann gibt es noch einen anderen Aspekt, ihr Lieben, der in der ganzen Christenheit sehr wenig bekannt ist, an manchen Stellen gänzlich unbekannt. Ich werde auch gleich sagen, worum es geht. Und darum will ich hier drum sprechen, weil es am Anfang der Passage ist, will ich am Anfang der Predigt auch darüber reden. Und ich will euch sagen, wenn wir die Dinge, die Jakobus hier verdeutlicht, wirklich verstanden haben und uns aneignen, dann gibt es einen Ruck nach vorne und das erwünsche ich mir sehr. Also Jakobus spricht eindeutig von wiedergeborenen Christen und stellt fest, dass unter ihnen Kämpfe und Streitigkeiten sind. Und diese müssen wahrscheinlich erheblich gewesen sein. Es bleibt also nicht bei dem nackten Sachverhalt, den er so beschreibt. Er führt aus diesen bestimmten Ursachen heraus etwas, was hinführt zu den Lüsten in ihren Gliedern. Das ist sehr, sehr sonderbar und geheimnisvoll. Und noch einmal, das ist ein Aspekt des Wortes Gottes, der so gut wie gar nicht im Neuen Testament oder bei den neutestamentlichen Christen richtig bekannt wird. Ein wenig davon wollen wir nachher noch hören. Also eine bemerkenswerte Aussage. Es heißt dort also, die Entscheidung der Ungläubigen damals zu Zeiten von Jakobus, ja, die kam nicht einfach geradewegs zustande durch eine Sünde, die sie betätigt haben, was auch damit eine Rolle spielen würde. Aber da gibt es hintergründige Ursachen dafür und die nennt ihr Ursachen in ihren Gliedern, in ihrem Leib, in ihrem Fleisch, wie es an anderer Stelle heißt. Sie begehren also bestimmte Dinge und können sie nicht bekommen. Sie morden und neiden, ganz sicherlich nicht mit voller Absicht, aber so mit ihren Worten, mit ihren Aussagen bringen sie etwas von dem, was darin enthalten ist, ja, und was vielleicht nicht ausdrücklich so gemeint ist, aber was doch in diese Richtung geht. Sie streiten und sie kämpfen und erreichen nichts, weil sie es mit böser Absicht tun, um daraus ihre Lüste auszuleben. Noch einmal, ich gebe zu, ein ungewöhnlicher Anfang für eine Predigt, noch einmal für einen Gastredner besonders, ja. Aber lasst euch nicht irritieren, es kommt gleich die Anwendung und die ist total anders, diametral dem entgegengesetzt. Was das Wort hier sagt, handelt von unguten und hässlichen Dingen, aber interessanterweise erscheint nicht das Wort Sünde, dieses negative Wort als Pflichtwort eines jeden Pastors, der zur richtigen Zeit dann noch dagegen wettern muss. Das ist hier nicht enthalten, interessanterweise. Vielmehr führt der Apostel das auf Regungen der Glieder, der Gemeindemitglieder, zurück auf ihre Lust. Und an anderen Stellen heißt es auf ihr Fleisch, nicht an dieser Stelle, an mehreren anderen Stellen, wobei sie das ausleben. Und in letzter Konsequenz steht wirklich in der Tat die Sünde dahinter. Aber sie wird nicht direkt erwähnt. Und das finden wir an mehreren Stellen des Neuen Testamentes. An die 50 Mal tatsächlich, so häufig wird diese Passage, dieser Gedankengang erwähnt, beschrieben und gedeutet und daraus etwas Gutes gemacht, ihr Lieben. Also zum Beispiel Epheser 3, Vers 1 bis 3, Römer 8, Epheser 4 und Galater 4, 1 bis 3. Und ich will eine Stelle von Römer 7, 16 bis 17 erwähnen. Ich tue das, dort heißt es, ich tue, was ich nicht will, sagt Paulus. Paulus sagt, ich tue etwas, was ich nicht will, gegen seine eigene Meinung geht er vor. Wie kommt Paulus dazu? Ihr Lieben, Paulus sprach über diese Zusammenhänge zu einem Zeitpunkt, als er frisch bekehrt war und drei Tage danach durch Ananias in Damaskus den Heiligen Geist bekam, durch Handauflegung. Und dann, ihr Lieben, ging es los, ab mit Paulus. Er konnte reden wie kein anderer und hat die dortigen Juden und die Pharisäer und Geistesfürsten in die Flucht gejagt. Ja, er war nicht zu bremsen. Er war wirklich stark. Aber er war ein Solist. Er hatte zwar den Herrn gehabt, sogar den Heiligen Geist gehabt, aber lebte nicht von ihm. Eindeutig nicht von ihm. Sondern er hat Dinge gesagt, die man in Römer 7, intensiver sich anschauen kann, was ich jetzt nicht tue, vielleicht nachher einmal oder jetzt einmal. Da hat er etwas gesagt, wonach er wirklich Zwänge hatte in sich, dass er das Negative, was er nicht will, doch tut. Ich will es nochmal vorlesen. Ich tue, was ich nicht will, jetzt aber vollbringe nicht ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Zwar steht hier das Wort Sünde, aber es ist nicht seine eigene Sünde, sondern die Sünde in seinem Fleisch, in seinen Gliedern. Sehr sonderbare Zusammenhänge. Und ihr Lieben, es ist hohe Zeit, dass man das ein wenig beleuchtet. Und ich will das hier ganz kurz ein wenig verdeutlichen. Die klassische Sünde, ihr Lieben, besteht doch aus folgenden Anteilen. Da gibt es eine Handlung in Gedanken, in Worten, in der Tat, die man ganz bewusst vollzieht, womit man sich vor Gott schuldig macht und dann, wenn man will und dann noch die Kraft hat, dann sich beim Herrn entschuldigt und von Herrn Jesus Christus Hilfe und Heilung und Vergebung bekommt. Das ist die Sünde im üblichen Sinne. Und dann gibt es hier ausgesprochen Haltungen, und zwar ungute, negative, sündhafte Haltungen, aber sie haben ihre Herkunft in alten Gewohnheiten, ihr Lieben, die nicht gut sind. Sie kommen aus unbewussten Zwängen her, die auch negativ sind. Also alles, was unwillkürlich aus uns herausplatzt, gedankenlos ist und durch Lüste und Ängste und unbedachte Impulse entstehen und durch negative Grundhaltungen unterhalten wird, ihr Lieben, und mit Neid und Minderwertigkeiten und emotionaler Steuerung und seelischen Traumata zustande kommen, all das ist gemeint. Also ein Unterbau unserer Person aus Haltungen, aus Stimmungen, aus Zwängen, aus alten Traumata, aus Dingen, die wir früher erfahren, erlitten haben und die immer wieder hochkommen, aber die nicht die Natur haben, dass wir hellbewusst etwas machen, was ungut ist, das erkennen und dann auch vielleicht zum Herrn kommen und dann das rückgängig machen. Nein, diese Haltungen haben es an sich, dass sie einfach unter uns dahin kriechen, alles unterlaufen und uns runterziehen hin zu dem, was nicht gut ist. Und ihr Lieben, wenn man diese negativen Haltungen nicht durchschaut, dann werden sie dazu führen, dass sie uns zur Sünde, dann zur Tatsünde bringt. Und es ist absolut also keine Verharmlosung, wenn ich das so sage, der Sünde, sondern hier steht wirklich mehr als das. Es gibt Hintergründe, Grundhaltungen, Einstellungen, unbewusste Gedanken, die dafür sorgen, dass wir dann zum gegebenen Zeitpunkt und zum nächsten gegebenen Zeitpunkt dann wirklich sündigen. Und dann brauchen wir eine Korrektur. Und jetzt kommt das Interessante. Die Korrektur kommt durch Jesus zustande, weil er unsere Sünde getragen hat am Kreuz und dafür geblutet hatte. Also durch Jesus und durch den Heiligen Geist. So kommt die Hilfe zustande. Und das ist schon dramatisch anders, als wir im Regelfall das so aussprechen. Und in Vers 4 lesen wir, dass diese Haltung, die ich gerade kurz beschrieben habe, dass sie weitergehen und sich ausweiten. Ich will es mal vorlesen. Ihr Ehebrecher und ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Feindschaft mit der Welt Feindschaft, die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer aber der Freund der Welt ist, der macht sich, er sich selbst, zum Feind Gottes. Das macht nicht der Herr, das machen wir selbst. Und dazu, ihr Lieben, dass diese Dinge umgekehrt werden, brauchen wir Hilfe. Und zwar die Hilfe des Heiligen Geistes. Damit ist es nicht getan, dass wir etwas verkehrt machen, schnell zum Herrn eilen, was richtig ist, und sagen, Herr, vergib mir, was richtig ist. Aber dann feststellen, das denke ich doch weiter, weil die Grundhaltungen bleiben. Diese Menge von halbbewussten, unbewussten Dingen, Einstellungen, Gedanken, Traumata, all das, was in uns herummusert, ihr Lieben. Dazu brauchen wir Hilfe. Und das Wort will uns sagen, dass es diese Grundhaltung in uns gibt, weswegen das Neue Testament, wie bereits gesagt, an 50 Stellen darüber ausdrücklich referiert und sagt, das muss man wissen, um durchzukommen, um nicht ein Opfer dieser Grundhaltungen zu sein. Aber ihr Lieben, das Problem ist, dass die Dinge nicht bekannt sind. Insofern ist es erhellend, was Paulus selbst erlitten hatte. Der Mann, von dem wir sagen können, der hat mehr für den Herrn getan, mehr Hingabe, mehr Klarheit bewiesen, mehr Bereitschaft, sich mit seinem Wesen, mit seinem Dasein, mit seinem Opfer für den Herrn und die Gemeinde hinzugeben. Dieser Mann hat am Anfang dieselben Dinge bei sich erfahren. Wenn ich Zeit hätte, würde ich diese Passage aus Römer 7 euch mal vorlesen. Die ist ziemlich gräulich, wie Paulus angefangen hat. Und müssen wir sehen, wie wir heute möglichst wegkommen von dieser Grundhaltung. Und darüber soll es jetzt im zweiten Teil gehen, bei mir Römer 2. Es beginnt mit dem plötzlichen, fantastischen Satz: Oder meint ihr, die Schrift redet umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Ihr Lieben, das ist ungewöhnlich. Mittendrin von der Darstellung von unguten, negativen Haltungen, die uns unterlaufen, die uns im Griff haben, über die wir keine Kontrolle richtig haben. Und dann auf einmal sagt er: Glaubt ihr wirklich, dass der Herr das einfach so zulässt, dass ja ein eifersüchtiges Verlangen durch den Geist bei uns in Gang setzt? Das heißt dort. Ich will eine ganze Anzahl von Punkten dazu erklären, der Reihenfolge nach, um euch zu verdeutlichen, wie wir aus der Negativsituation hineinkommen in eine glorreiche neue Gegenwart. Und das ist mein Wunsch, ihr Lieben, dass möglichst viele von uns das erfahren. Ich fange an. Erstens, Gottes Geist ist doch noch da. Aber er hat in der Tat nach dem, was damals vorlag bei den Mitarbeitern und in der Gemeinde von Jakobus, keinen großen Einfluss zugegeben. Aber er ist da. Er lässt sich, dieser Heilige Geist lässt sich einfach nicht absolvieren. Alles Gute kommt von ihm. Ihr Lieben, jetzt schon eine erste wirklich wichtige Aussage. Wenn wir auf dieser Erde dem Herrn folgen, weil wir ja gesagt haben zu ihm, und dann anschließend im zweiten Schritt als nächste Reaktion den Heiligen Geist einladen, dann geschieht das Wunder, dass wir von diesem Zeitpunkt an, wenn wir dabei bleiben, wenn der Heilige Geist in uns ist und wir ihn bitten und ihn einladen und mit ihm reden, dass der Heilige Geist alle weiteren Dinge unseres Lebens, alle kleinen, mittleren, großen, gewaltigen Entscheidungen, alle Umstände, dass er sie in den Griff nimmt, redigiert und uns ermöglicht, mit seinen Kräften das zu tun. Das ist fantastisch. Ihr Lieben, das ist sehr, sehr wenig in diesem Sinne, in diesem Verständnis unter uns Gläubigen, auch unter den charismatischen Christen bekannt. Ihr Lieben, und das ist toll, dass der Heilige Geist trotz unserer negativen Grundhaltung erkennbar an unserem alltäglichen, durchschnittlichen Lebensstil im Alltag, dass er zu uns steht. Wir verstehen es anfangs nicht, wir haben kein richtiges Empfinden für ihn vielleicht, aber er steht zu uns. Nummer 3. Er hat ein sonderbares Verhalten, dieser Heilige Geist, das er an den Tag legt. Er ist eifersüchtig. Eifersüchtig trotz unserer Verfassung, von der wir nach der Beschreibung damals ausgehen. Und ich kann mir vorstellen, Lieben, dass manch einer unter uns ähnliche Eindrücke, Empfindungen und Vergangenheit hat. Und dass er sich fragt: Mei, gibt es das wirklich, dass der Heilige Geist da ist, dass er es aushält bei mir, trotz vieler Fehler meinerseits, ja, und dass er unbedingt dranbleibt und dass er dabei sogar eifersüchtig ist. Was heißt Eifersucht? Eifersucht, er sagt: Ich habe eine Meinung, ich, der Heilige Geist, ein Ziel, ein Anliegen, eine Verlautbarung, den Wunsch, dass alles, was Gutes, was da an Guten geschieht bei dir, dass es nur durch mich, den Heiligen Geist, kommt. Der Heilige Geist, der gute Geist Gottes, er will, dass wir ihn erleben und durch ihn, nur durch ihn, nicht durch eigene Impulse, nicht durch eigene Kräfte, Gutes tun. Das ist die Aussage. Und das finde ich toll. Das muss man immer zu Gemüte ziehen und auf sich einwirken lassen, ihr Lieben. Er ist ein Geist des Guten. Die Bibel redet von dem guten Geist Gottes, der gute Dinge bewirkt, das macht er. Und ich kann hinzufügen, nur er macht das. Die anderen machen das nicht. Keiner und nichts auf dieser Erde kann Gutes für uns leisten oder uns dorthin buxieren, dass wir durch seine Kräfte und durch sein Anliegen Gutes tun können. Das geht so nicht. Nur der Heilige Geist. Nur der Heilige Geist. Sogar psychotherapeutische Therapien, die das Ziel haben, dass wir wieder auf die Gemeinde kommen und dass wir wieder Schwierigkeiten hinter uns lassen. Ja? Selbst diese schaffen das nicht. Möglicherweise wären solche psychotherapeutischen Bemühungen imstande, uns einige Einsichten zu geben, die ganz richtig und auch eigentlich Gott gewollt sind, aber die Umsetzung von dem, was wir gehört haben, was als Information gegeben worden ist, die müssen wir nämlich selbst bringen. Und wenn wir den Heiligen Geist hier haben, dann geht es einfach nicht. Dann werden wir stecken bleiben. Und ich möchte euch sagen, ich weiß einiges dazu. Ich bin von Haus aus Internist gewesen. Dann war ich lange Zeit psychotherapeutisch tätig in der Klinik, in der Praxis, dann unter Christen in christlichen Gemeinden in Berlin und auch später noch. Ja, und ich weiß, wovon ich rede. Ihr Lieben, ohne den Heiligen Geist ist es nicht möglich, dass wir Menschen, die wir in verkorksten Dingen leben, mit eigenen Kräften herauskommen. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Man kann sich das einbilden, aber wir schaffen es nicht. Aber der Heilige Geist ist da. Eifersüchtig, wie er ist. Ja? Er will sagen, das will unbedingt ich machen. Nur ich kann das. Der Geist verursacht nach der Bekehrung wirklich alle Schritte zum erneuerten geistlichen Leben. Das macht er wirklich. Mit Bravour, mit Hingabe. Und er redet zu uns, erklärt uns die Dinge. Er gibt uns aus der Menge der Wahrheiten und der Fülle Gottes die einzelnen Positionen und Kräfte, die wir brauchen, um das umzusetzen, was wir verstanden haben. Wir sollen es auf keinen Fall selbst machen. Ihr Lieben, es ist ein ganz neuer Lebensstil. Und ich weiß, wovon ich rede, ihr Lieben. Und wenn wir das so erleben, dann kommt etwas Neues zustande. Der erste Schritt war der Heilige Geist hat ein Verlangen im Hinblick auf uns, dass er eifersüchtig Gutes uns geben will. Das ist sein Verlangen. Und nun kommt ein zweiter Schritt. Er will dafür sorgen, dass wir unsererseits durch seine Anwesenheit in uns mit seinem Verlangen, mit seiner Fähigkeit uns zu verändern, dass wir unsererseits anfangen, ein Verlangen nach ihm zu haben. Ihr Lieben, ein Verlangen nach ihm zu haben, das ist ganz, ganz kostbar. Das ist ganz ungewöhnlich und kommt nur selten vor im mitteleuropäischen Kontext, ihr Lieben, dass Christen das erleben. Lasst euch das sagen. Ich bin lang genug in diesem Geschäft, ja, als Pastor in der alten Gemeinde, die ich immer noch bin, und in vielen, vielen, vielen anderen Gemeinden, ihr Lieben. Es ist fast eine Rarität. Der Herr will durch den Heiligen Geist uns dahin bringen, dass wir ein Verlangen nach ihm haben, weil wir spüren, was von ihm kommt, ist so gut, ist so schön, ist so angenehm, ist so fantastisch, ist so verlockend, das brauche ich unbedingt. Und dann kann es sein, dann wird es sein, dass anfangs der Heilige Geist bei sich ein Verlangen hat für uns und dann bei uns das angeht und das steuert, dass wir dasselbe bekommen. Und ich möchte euch sagen, ich rede mal jetzt aus dem Nähstübchen, ihr Lieben. Ich bin jemand, der den Heiligen Geist schon recht intensiv kennt. Als ich in den ungefähr 33 oder 35 Jahren der Leiter der führenden charismatischen Gruppe in Deutschland war und ich viel vom Heiligen Geist gesprochen habe, merke ich eines Tages, ich weiß nur noch nicht die Hälfte, noch nicht die Hälfte. Und ich habe es mir erlaubt, mitten in der großen Konferenz darüber, die wir einmal im Jahr hatten, ja, meinen Geschwistern, den Pastoren und anderen sagen, ihr Lieben, ich muss euch sagen, mir fehlt noch vieles. Ich muss vieles noch revidieren, noch tiefer gründen. Und ich habe angefangen, das zu tun. Über die Jahre und Jahrzehnte. Immer intensiver, immer schöner. Und ich habe sehr viele schöne Dinge erlebt, Mann. Aber ich habe auch erfahren, dass dieses Verlangen, diese Sehnsucht nach ihm zunimmt. Unfasslich, wunderbar, wohltuend, manchmal fast schmerzhaft, ja. Wenn man merkt, oh, es gibt so vieles, was ich doch nicht habe. Und dann kommt ein solches Verlangen über uns, dass wir unbedingt das erleben wollen und erreichen wollen. Und dann, ihr Lieben, dann werden wir es auch schaffen. Und ich möchte euch sagen, wenn ihr das, was ihr heute Vormittag vorgetragen bekommt, ein wenig versteht, wenn ihr zum Herrn sagt, Herr, das will ich erfahren durch deinen Geist, dann hilf mir dabei. Und dann kommt er, dann wirst du ein Verlangen haben, das schön und wohltuend ist und kostbar ist und guttuend, aber dann gibt es Steigerung, dann sagt, du sollst noch mehr haben. Und dann erlebst du ein Verlangen, eine solche Sehnsucht, die fast schmerzhaft ist, weil man merkt, oh Herr, das Entscheidende in diesem Leben sind nicht irgendwelche guten Dinge, die man erreichen kann, die man kaufen kann, die man erfahren kann durch großartige Ziele, die einem irgendwie zuteil werden, die man wirklich schaffen kann. Das alles macht es nicht, sondern es muss seine Gegenwart sein. Und dann erlebt man das, ihr Lieben, dass man so intensiv von der Gegenwart des Herrn gepackt wird und ein Verlangen hat, dass man wirklich zu ihm ruft, dass man anfängt zu weinen und sich zu freuen gleichzeitig und ihn zu erfahren. Und ihr Lieben, das ist der Anfang vom wahren Leben. Das ist der Anfang von alles andere davor. Ich will nicht sagen Kaffee, geiler Kaffee, sondern ist nicht das Wahre, ist nicht das Ziel unserer Berufung. Fünftens, ihr Lieben, ich habe es schon ein wenig gesagt, der Heilige Geist will mit uns zusammenleben. Und wir sollen voll Heiligen Geistes sein, sagt Epheser 5, Vers 18, was wir heute zum Teil auch gesungen haben, dass wir ihm zujubeln, dass wir Loblieder sprechen und singen zu uns selbst und zu anderen. Und darunter, unter anderem darunter, kommt er zu uns. Aber er will eine Dauerbeziehung zu uns haben. Ihr Lieben, die Dauerbeziehung hat eine besondere Qualität. Wenn wir uns vergegenwärtigen, welches die Haupteigenschaften der göttlichen Dreieinigkeit ist, dann stellen wir fest, von dem Vater wird gesagt, dass er ein Vater der Liebe ist. Das führende Merkmal ist Liebe des Vaters. Von Jesus heißt es, für ihn ist typisch seine Gnade, eindeutig seine Gnade. Und nun, was steht über den Heiligen Geist? Nicht eine bestimmte Eigenschaft alleine von ihm, sondern seine Beziehung zu uns, die Gemeinschaft mit uns oder uns von uns mit ihm. Das ist das Entscheidende, sagt der 2. Korinther 13, Vers 13. Das Entscheidende ist, dass wir ununterbrochen mit ihm zusammen sind, mit ihm leben, von ihm Impulse bekommen, Hilfen bekommen, Hilfen bekommen, Einschnitte bekommen in die Dinge, die negativ sind, um daraus was Gutes zu machen. All das macht der Heilige Geist. Und er will uns herausführen aus unseren Neigungen, verkehrten Neigungen und unserem durchschnittlichen Leben mit ihm. Und dann wird es spannend. Ich kann diesen Punkt nicht stark genug betonen. Das größte Problem in der charismatischen Welt, besonders in Mitteleuropa und leider noch stärker in Deutschland, sind die Defizite durch den und an dem Heiligen Geist. Wir setzen nur auf Wissen, auf Information und glauben, dass, wenn wir sie haben, das Entscheidende haben, sicher werden wir dann auch den Heiligen Geist irgendwie ansprechen, gar keine Frage. Aber es bleibt bei einer Formulierung, bei einer Art Einladung, was nur Worte darstellt, aber nicht eine intensive Beziehung im Sinne von Gemeinschaft mit ihm. Und dadurch gehen uns die kostbarsten und wichtigsten und schönsten Dinge verlustig. Seine Gegenwart und seine Hilfe. Er ist derjenige, der der Beistand ist, der Helfer ist, der in jeder Hinsicht uns helfen will. Nichts sollen wir alleine machen, auf gar keinen Fall alleine. Alles mit ihm. Von ihm sollen wir die Lösung hören, die Anregung hören, sehen, wie der Weg dorthin geschehen soll, um dann zu erfahren, wie durch ihn das alles machbar ist. Und das macht unser Leben reich und interessant. Und das bestimmt unsere Lebensweise. Und so kommt Farbe und Vielfalt in unser Leben, unser Dasein. Ihr Lieben, ich habe im Verlauf der letzten Jahre und Jahrzehnte die Hintergründe von weltweiten Erweckungsbewegungen und Aufbrüchen studiert. Ja? Und von ihnen gibt es eine ganze Menge in Amerika, einige in England, noch stärkere in Südamerika, zum Teil auch in Asien, Korea, Südafrika, aber auch in Berlin, auch in Deutschland. Aber da ganz, ganz wenig, vereinzelt nur. Wir sind zu schnell dabei, davon zu reden, dass wir Erweckung haben, wenn vielleicht in der Versammlung mal 5 oder 10 Leute zum Glauben kommen. Aber Erweckung ist mehr. Das ist ein Einbruch des Reiches Gottes in unser altes Leben. Nicht erstmal in der Gemeinde, sondern erstmal bei uns selbst. Ja? Und wenn wir das erfahren, dann werden wir verändert werden. Dann werden wir anfangen zu sprühen und zu wachsen und zu gedeihen. Ja? Dann werden wir reden. Und zwar nicht nur wie reden, sondern mit Weisheit und mit Liebe und mit göttlicher Kraft. Und wir werden erfahren, dass göttliche Wunder und Zeichen uns folgen werden. Und das soll der Fall sein. Auch in dieser Gemeinde. Ihr lieben Geschwister hier aus Bernau, der Herr hat Großes mit euch vor, aber nicht mit Programmen, auch nicht mit der Tatsache, okay, wir machen zu wenig Evangelisation, also mehr Evangelisation, mehr auf die Straße gehen, mehr reden, ist ganz gut. Aber nach aller Erfahrung reicht es nicht aus. Wir werden nach einiger Zeit ermüden und dann irgendwie es nicht mehr schaffen, weil wir das nicht mehr hinkriegen, die Energie nicht haben, keine Lust, keine Spannung, keine Begeisterung haben. Die einzige Hilfe ist der Heilige Geist selbst. Wenn der zu uns kommt, er revidiert unser Leben, er verändert das, er gibt uns Gefühle seiner Gegenwart, er gibt uns seine Freude, seinen Frieden und seine Anwesenheit und dann auch wirklich das Verlangen und die göttliche Fähigkeit, in angemessenen Worten und Haltung das weiterzureichen an andere Menschen, die es noch nicht haben, bis hin zum Nachbarn oder auch zum Arbeitskollegen. Ihr Lieben, die Erweckungen der letzten 40, 50 Jahre, eigentlich auch die der Jahre davor, 100, 200 Jahre davor, sie waren alle, wirklich alle, durch den Heiligen Geist bewirkt. Und sie geschahen häufig nur mit einer Person, dann mit wenigen und dann wurden daraus Hunderte, Tausende, Zehntausende, Hunderttausend und Millionen. Lasst euch sagen, dass in Europa im Verlauf der letzten 30 Jahre durch eine Person über 1 Million Menschen zum Glauben kamen. Ihr fragt wo? Ich sag's euch, in der Ukraine. Ein junger Pastor hat damals in der Toronto-Zeit gehört, was der Heilige Geist tun kann. Er hat sich aufgemacht, ging nach Toronto, wurde davon entflammt, entzündet. Er lebte den Heiligen Geist ganz stark und kam zurück nach Kiew und Umgebung und hat im Verlauf der letzten 15 bis 20 Jahre über 1 Million Menschen zum Glauben geführt. Und sie haben nicht nur geglaubt, sondern sie haben den Herrn erlebt. Sie haben den Herrn erlebt und den Heiligen Geist erlebt. Lasst euch an dieser Stelle sagen, der Heilige Geist schiebt Jesus nicht beiseite, sondern er liebt den Herrn. Er betet ihn an und er führt immer zum Jesus. Ja? Er will, dass unsere Augen geöffnet werden über die Qualität, über die Großartigkeit, die Schönheit, die Tiefe des Herrn Jesus. Und das erleben wir nur durch den Heiligen Geist. Lasst das nicht zu, dieses Denken, das ich sage, oder das ihr hört von irgendjemand, dass der Heilige Geist wichtig ist, dass der Heilige Geist ganz und gar nicht. Der Heilige Geist wurde vom Vater und von Jesus dadurch berufen, dass er auf dieser Erde dann wirklich das Werk tut, mit der Zielsetzung, dass am Ende wir Jesus und den Vater verherrlichen. Darauf läuft es hinaus, ja. Und wenn man das verstanden hat, ihr Lieben, dann gibt es kein Gerangel mehr zwischen Positionen. Das ist völlig klar. Immer noch hat Jesus die Hauptsache. Aber er hat gesagt, auf Erden wenn es darum geht, hier und den Menschen in eurer Lebzeit etwas zu bewirken, was Gutes ist, dann geht es nur durch den Heiligen Geist, denn er wird all das unter euch bewegen und verdeutlichen, was ihr braucht, und dann werdet ihr es erleben. Okay. Fünftens. Ja. Es gibt noch eine notwendige Verstärkung dieses Geschehens, das ich gerade beschrieben habe. Und das erklärt Jesus wie folgt. Wenn jemand dürste, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe, hört ihr, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Johannes 37, 38. Das sagt er aber über den Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Jesus redet, dass sie, die Menschen, zu ihm kommen sollen, die dürsten. Aber er fügt sofort hinzu, dass das geschehen muss durch den Heiligen Geist. Und, ihr Lieben, und dann werden wir erleben, dass wir dann dürsten und hungern, dass wir ihn unbedingt haben wollen. Amen. Wer ein Teil von dem, was ich eben schon ausgeführt habe, erlebt hat, der wird merken, dass, was betrifft mich, man kann den Heiligen Geist voll erfahren, ihn erleben, genießen, tiefe Einblicke hineinkommen in das, was er uns sagt, und das gut finden und sich freuen darüber, und dann kann man doch dürsten und Verlangen haben nach ihm und hungern. Und das kann so, so stark werden, dass man sich selbst nicht mehr wiedererkennt. Ich hätte nicht von mir erwartet, dass ich das erleben könnte. Aber ich habe es in den letzten Tagen und Wochen und Monaten erfahren. Ich habe gesagt, oh Herr, so gut das alles ist, was ich erfahren habe, und es ist toll, es ist richtig toll. Ich möchte nichts mehr wissen, nichts mehr missen. Aber ich brauche mehr. Und dann kommt ein solches Dürsten, ein solches Hungern nach uns. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so rufen wir nach dem Herrn und nach seinem Geist. Und lasst euch sagen, wenn ihr diese Worte, die ich versucht habe, euch nahezulegen, wenn ihr sie empfangt, dann werdet ihr erleben, dass ihr erst dann die volle Berufung habt. Dann kommen die Kräfte, seine Gegenwart. Dann hat man kein Vergnügen mehr an manchen anderen Dingen, die sonst einem wichtig erscheinen. Dann haben die ihren Reiz verloren. Dann merkt man, oh, das, was der Heilige Geist bewirkt, was er mir zeigt, zum Beispiel an Jesus und am Vater, was er selbst bewirkt in mir, an Gefühlserfahrung, an Frieden, an Tiefe, an Freude, ist so kostbar. Da kommt keine Kraft, keine Methode, keine Person, kein Programm an dagegen. Das will ich euch sagen. Und wenn wir das erfahren, dann geschehen Dinge. Wir erleben es erstmal bei uns selbst und wir werden damit auch unsere Umgebung, meistens eine gemeindliche Umgebung, infizieren. Und dann wird die angesteckt, also hier diese Gemeinde angesteckt. Und dann, ihr Lieben, wird das Wunder geschehen, dass ihr so vom Heiligen Geist erfüllt mit unnachahmlichen Kräften, die man gar nicht irgendwie lernen kann, die kommen überein, dass man dann draußen in der Nachbarschaft, in der Umgebung, bei Berufskollegen, dass man das einfach mitteilt und das mit so viel Weisheit und mit so viel Herzlichkeit und so viel Liebe tut, dass die anderen merken, Mann, das habe ich so gar nicht gesehen bei ihm oder mir. Aber es ist ja wohl echt, das ist richtig toll. Irgendwie wird der Betreffende sagen, ich habe ein Verlangen danach, das muss ich auch erleben, das ist einfach toll. Und das wird geschehen. Und lasst euch sagen, diese kleine, niedliche Gemeinde kann sehr stark werden, nicht groß erstmal, sondern sehr stark und schön werden und dann groß werden durch diese Abfolge von Schritten. Und das ist gewaltig, ihr Lieben, das ist stark. Aber dazu sagt uns das Wort aus Jakobus 4, Vers 6 noch etwas. weiteres. Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher ist die Gnade, die er uns gibt. Darum spricht er: Gott widersteht dem Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ihr Lieben, wenn der Heilige Geist in unser Leben hineintritt, dann werden wir viel, viel Gnade bekommen. Mehr an Gnade, als wir denken. Es gibt einen umso mehr an Gnade. Ein Gnade, das noch reicher macht. Gnade ist an sich schon reich. Ein Geschenk umsonst vom Himmel kommt und wir empfangen es und wir erleben es und wir genießen es. Ja, das ist einfach toll. Aber es gibt noch mehr, noch mehr. Ein Handeln des Herrn an uns, das ungeheuerlich ist. Und ihr Lieben, das hat was damit zu tun, dass der Herr uns bewahren will vor Hochmut. Ihr müsst wissen, Hochmut ist die Grundhaltung, die uns sagt, bestimmte, eigentlich alle Dinge, mindestens die kleineren und mittleren Dinge kann ich selbst, ja, das mache ich mit meinen Kräften. Und wenn wir das tun, sind wir mittendrin im relativen oder ganzen Hochmut. Denn wir verlassen uns auf uns selbst. Aber alles, ihr Lieben, wir haben es vorhin schon einmal gesagt, alles soll durch sein Dasein, durch seine Hilfe, durch seine Mithilfe, durch seine Anregung, durch seine Kräfte geschehen. Und glaubt ja nicht, dass es eine Einengung unseres Daseins ist. Nein, es bereichert uns, weil wir merken, oh, das ist so kostbar und so wunderbar. Und dann können wir erst recht wirklich das mitteilen und geben, was er will. Und es wird Spaß machen. Und wir werden dabei merken, ihr Lieben, dass wir dann, wenn wir auf diese Art und Weise demütig werden, dass dann noch mehr diese Gnade über uns kommt. Wie ein Fluss, wie ein Fluss. Nummer 7. Der letzte Punkt. Zu dieser Demut, die auf das Handeln des Geistes reagiert, gehört auch etwas, was das Wort Gottes nennt, dass wir voller Frieden sind. Und große Dinge, die der Herr als groß ansieht, bewirkt. Und wir können erstaunliche Dinge vollziehen, wenn der Heilige Geist in uns ist. Er ist zum Beispiel derjenige, der Glauben in uns befähigt. Wir haben eine klassische Formulierung. Wir sagen, was erzeugt Glauben? Es kommt wie ein aus Betrug geschossen, das Wort durch das Wort, Jesus, durch das Wort überhaupt. Ist richtig, aber nur ein Teil. Das Wort muss zum Glauben kommen. Es muss angereicht werden, es muss ein Rhema-Wort werden, eine Überzeugung, die der Heilige Geist bewirkt. Wir lesen es im 2. Korinther 14, Vers 13, wo es heißt, ein Zitat aus Jesaja 16, denke ich, Vers 10, wo es heißt, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Und nun nimmt Paulus dieses Wort und bildet es und formt es ein wenig anders. Wir haben geglaubt und wir haben geredet. Ihr merkt, es ist kein Unterschied. Doch, im Griechischen wird hier eine Formulierung gebraucht, die uns sagt, dass wir ständig durch den Heiligen Geist glauben sollen und deswegen auch ständig reden sollen. Reden im Sinne von feststellen, im Sinne von wissen, das geschieht, im Sinne von Festlegung, im Sinne von Beanspruchung. Und dann wird es auch wirklich passieren. Und das soll wirklich so geschehen, ihr Lieben. Und der Herr will, dass wir auf diese Art und Weise das erleben. Ihr Lieben, der Heilige Geist, ja, will also Gemeinschaft mit uns haben. Und wir müssen mal genau wissen, was geschieht mit der Gemeinschaft. Die Gemeinschaft bedeutet, dass wir ständig eine Beziehung zu ihm haben, noch mehr, dass wir in einer Einheit mit ihm sind, wie der Heilige Geist in Einheit mit Jesus ist. Ja. Und wenn wir eine Einheit mit ihm haben, ihr Lieben, dann kommt es zustande, dass wir dann das übernehmen, was der Heilige Geist sagt. Und dann bekommen wir das. Die Bibel nennt das eine Art Transport, eine Vermittlung der Kräfte, die der Heilige Geist hat, die dann unsere Kräfte werden, wenn wir mit ihm zusammen sind. Das ist der Hintergrund, weswegen wir ständige Gemeinschaft mit ihm haben sollen, weil wir dann einfach die Gedanken, die Kräfte von ihm übernehmen und dann werden sie unsere Kräfte, ihr Lieben. Und das, ihr Lieben, macht unser Leben reich. Dann kommt es zu Haltungen, zu Hoffnungen, zu Beziehungen, zu Liebe, zu Wundern, zu Zeichen. Und, ihr Lieben, all das kommt zustande, ohne dass wir uns strapazieren. Ohne dass wir uns strapazieren. Der Herr will, ihr Lieben, dass wir in die Ruhe Gottes kommen und uns frei machen von den eigenen Werken. Lasst euch dazu drei Verse aus Hebräer 4, die Verse 9 bis 11 sagen. Also bleibt dem Volke Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken. Er ruht von seinen Werken. Gleich wie Gott von den Seinen. So wollen wir eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein ähnliches oder gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Ebenso, sobald wir anfangen, mit unseren Kräften unsere Werke zu vollziehen, wird das schwierig. Dann laufen wir Gefahr, dass wir zu Fall kommen. Und will uns das Wort sagen, als Krönung von all dem, wenn wir all das so erleben, dann sollen wir darauf achten, dass wir auf keinen Fall unsere ureigenen Werke aus unseren Kräften schöpfend vollziehen und anbieten, sondern dass wir immer wieder sagen, Heiliger Geist, das muss von dir kommen und dann macht er es auch. Und dann ist es seine Werke und nicht mehr unsere Werke. Und dann werden wir erleben, dass, wie Jesus gesagt, aus unseren Leibern Ströme lebendigen Wassers fließen. Interessanterweise ist der selbe Begriff Leib, den wir vorher schon einmal hatten, ihr Lieben, der Begriff Leib oder Fleisch hat den Hintergrund, dass in ihm die Menge von unguten Kräften und Regungen und unterbewussten Intensitäten vorliegen. Und der Herr will uns davon fernhalten. Wir sollen aus seinen Kräften leben. Wir sollen entspannt leben und erstaunlich viel tun können. Nicht die Hände aufhämmeln und sagen, oh, jetzt will ich mal zeigen, was ich kann. Nichts dergleichen, sondern einfach mit dem Heiligen Geist gemeinsam leben, ihn einladen, ihn genießen, ihn erfahren, ihn erleben, wie er da ist, wie er mein Leben reich machen will und schön machen will. Und dabei kommt nebenbei mit seinen Kräften, mit seinen Absichten, mit seiner Initiative viel Gutes zustande, viel, viel Gutes. Wir werden so mehr erreichen, als wenn wir ein Maximum an Energie und Aufwand betreiben. Und das will der Herr uns sagen. Und damit bin ich eigentlich am Ende. Ihr Lieben, möchte euch sagen, der Heilige Geist hat viel mit uns vor. Und wenn das bekannt wird im Lande und ruchbar, dass wirklich der Heilige Geist die entscheidende Größe ist auf dieser Erde, in der Zeit, wo wir etwas tun sollen, eben mit dem Heiligen Geist, ja, zur Ehre des Herrn, um dadurch ihm wirklich sehr viel Ruhm zukommen zu lassen. Wenn wir das so tun, ihr Lieben, werden wir viel erleben und das wird sehr, sehr entspannend sein. Meine Frage an euch ist, hat sich schon etwas in euch gebildet an Wunsch, an Verlangen, an Einsicht, an der Frage, wie komme ich dahin? Das will ich auch haben. Das will ich unbedingt haben. Wenn das der Fall ist, ihr Lieben, dann soll das jetzt geschehen. Kann der Anfang sein. Und dann würde ich euch einladen, jeden, der will, dass ihr nach vorne kommt und dass ich einfach nur für euch bete, die Hände auflege. Und ich weiß nicht genau, was hier in der Gemeinde geschieht hier. Aber es kann sein, dass einige dann nicht mehr ihre Balance halten und dass sie dann umkippen oder alles Mögliche machen. Und dann bräuchten wir jemanden, ein Catcher, ein Fänger, der uns dann hält. Ja? Könnte möglich sein, ja. Aber das ist die Einladung. Ihr Lieben, lasst uns gleich heute richtig reagieren und dann sehen, ob wir vielleicht nachher nochmal eine eine Zutat vom Herrn bekommen im Sinne von Heilungen. Ihr Lieben, der Herr hat viel vor. Der Herr will diese Gemeinde nicht allgemein aktivieren, sondern innerlich neu gründen, erfreuen mit seiner Liebe, mit seinen übernatürlichen Kräften ausstatten, um dann herbeizuführen, dass wirklich das eure eigene Erfahrung wird. Okay. Und hiermit bin ich am Ende. Herr, ich danke dir, dass du dein Wort wirken lässt. Ich habe es bei mir, bei manchen in meiner Umgebung schon erlebt und ich danke dir, es wird auch hier geschehen. Danke, dass du so gut bist, dass du jeden unter uns lieb hast und dass durch den Heiligen Geist du wirklich unser Leben verändern willst. Raus aus der Routine, raus aus dem Lahmen, den ewiggestrigen, dem Stillstand hin zu dem, was du uns darbietest und was wunderschön ist, was wir nicht herbeiarbeiten müssen und schuften müssen, sondern das wird uns geschenkt. Und ich danke dafür, dass das geschehen wird. Amen. Amen. Okay, also das ist jetzt ein Teil vom Gottesdienst, ja. Wer will, kommt nach vorne und ich werde einfach die Hände euch auflegen und dann wollen wir sehen, was kommt. Im jeden Fall kommt was Gutes. Im jeden Fall kommt was Gutes. Danke, Herr.